das genau ist der Grund, warum heute jedes Unternehmen um dieses Thema gar nicht herumkommt. Mitarbeitende sind bereits präsent, werden angesprochen in sozialen Netzwerken. Das heißt, Unternehmen haben Corporate Influencer, ob sie wollen oder nicht. Aber wenn sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen, wird es besser, weil Bewusstsein auf allen Ebenen vorhanden ist. Und übrigens, es wird für alle Beteiligten, das heißt für die Personen selbst und auch für das Unternehmen, sicherer.
Das ist die Stimme von Dr. Kerstin Hoffmann. Die Unternehmenskommunikationsberaterin taucht mit uns in die Welt der Corporate Influencer ab. Warum die nicht nur für Konzerne, sondern auch für kleine und mittelständische Betriebe essentiell sind, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zum Tech Briefing, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und ich begrüße Sie zu Ihrem wöchentlichen Update in Sachen Digitalisierung. Und zwar direkt von der Pioneer One, dem Redaktionsschiff hier auf der Spree in Berlin. Bevor wir in die Welt der Corporate Influencer aber abtauchen, beschäftigen wir uns mit einem aktuellen Urteil des Bundesgerichtshofs. Es geht um die Frage, was passiert nach dem Tod mit meinem Facebook-Account? Das Gericht hat jetzt klargestellt, Angehörige haben Anspruch auf Facebook-Zugang zum Verstorbenen und nicht nur auf die Inhalte. Es geht dann nämlich um einen konkreten Fall. 2012, da ist ein Mädchen von einer U-Bahn erfasst worden. Die Eltern wollten sich die Chatnachrichten ihrer 15-jährigen Tochter genauer ansehen. Sie suchten nämlich nach Hinweise, ob es möglicherweise ein Suizid gegeben hat. Doch Facebook überreichte den Eltern einen USB-Stick. Darauf gab es ein PDF-Dokument, das war 14.000 Seiten lang und gar nicht groß strukturiert. Der Anwalt bezeichnete es zumindest als völlig unstrukturiert. Der Rechtsstreit zwischen Facebook und den Eltern geht jetzt schon länger. Im Juli 2018, da stellte der Bundesgerichtshof klar, auch der Vertrag mit einem sozialen Netzwerk wie Facebook ist vererbbar. Das heißt, die Erben müssen Zugang zum Benutzerkonto eines Verstorbenen bekommen. Doch was genau heißt denn hier Zugang? Und damit hat sich jetzt in dem aktuellen Urteil der Bundesgerichtshof befasst. Und da lernen wir, dieses unstrukturierte 14.000 Seiten PDF reicht da nicht aus. Wir schauen uns gleich an, welche Lösung Facebook für den digitalen Nachlass grundsätzlich seinen Nutzern anbietet. Aber erst einmal ein kleiner Blick auf den juristischen Diskurs. Denn dort wird sehr intensiv schon seit Jahren über dieses Thema auch debattiert. Da geht es auch unter anderem darum, ob es überhaupt sinnvoll ist, wenn Kommunikation vererbt werden kann. Da haben wir zum Beispiel eine interessante Meinung des Juristen und YouTubers Herr Anwalt. Der hat sich mit einem ähnlichen Fall genau mit dieser Thematik beschäftigt und sich dieser komplexen Materie angenommen und dazu konkret eine interessante Frage aufgeworfen. Und zwar geht es bei diesem Gedankenspiel darum, dass wenn Sie und ich jetzt über soziale Medien kommunizieren, zum Beispiel schreiben über WhatsApp oder über Facebook, dann gehen wir in dem Moment nicht davon aus, dass dieser Inhalt irgendwann einmal vererbt werden kann.
Von einer, wie die Kritiker, allumfassenden rechtlichen Personenidentität zu sprechen, halte ich für verkehrt. Denn auch in andere Rechte tritt der Erbe nicht automatisch ein. Denken wir an die Ehe, denken wir an die Vaterschaft. Dabei handelt es sich um höchst persönliche Rechte. Und hier ist vor allem das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Verstorbenen betroffen als höchstpersönliches Recht. Und da hat der BGH schon mehrfach gesagt, dass ein solches Recht weder abtretbar noch vererbbar ist. Und das Ganze wollen wir noch vertiefen, wenn wir uns das zweite Argument der Kritiker ansehen, die eben sagen, das Ganze sei mit dem Briefverkehr vergleichbar und da hätte ja auch keiner was dagegen, wenn diese Briefe vererbt werden. Denn der tägliche Datenwust aus Facebook und Co. ist doch nicht annähernd mit dem analogen Briefverkehr vergleichbar. Weder in der Form noch im Inhalt, geschweige denn von der Menge her.
Wir sehen, das Ganze ist gar nicht so einfach. Den Link zu diesem informativen Video ergänzen wir noch in den Shownotes. Dann können Sie ganz bequem sich das auch noch mal in 10 Minuten anschauen und das Thema vertiefen. Ja, aber was sagt Facebook dazu? Facebook gibt jedem seiner Nutzer die Möglichkeit, einen Nachlasskontakt zu verwalten. Und wenn Sie sich das noch nicht angeschaut haben, es ist relativ einfach zu finden. Wenn Sie Facebook geöffnet haben, dann gibt es ja oben rechts einen Pfeil nach unten. Einfach draufklicken und dann Einstellungen und Privatsphäre-Einstellungen auswählen Und dort gibt es dann den Punkt Einstellung für den Gedenkzustand. Und dort können Sie dann Ihre Freunde auswählen, die dann als Nachlasskontakt dienen können. Und ein Nachlasskontakt, der kann Folgendes tun, zum Beispiel einen fixierten Beitrag für Ihr Profil schreiben, eine letzte Nachricht in Ihrem Namen posten oder auch Informationen zu einer Gedenkfeier teilen. Der Nachlasskontakt kann auch entscheiden, wer Gedenkbeiträge sehen und posten kann. Wenn das Konto im Gedenkzustand einen Bereich für Gedenkbeiträge umfasst und er kann auch Gedenkbeiträge löschen. Der Nachlasskontakt kann auch neue Freundschaftsanfragen beantworten, zum Beispiel von alten Freunden oder Familienmitgliedern, die neu bei Facebook sind, das Profilbild, das Titelbild aktualisieren oder auch das Entfernen des Kontos anfordern. Der Nachlasskontakt kann auch eine Kopie der auf Facebook geteilten Inhalte herunterladen. Was aber der Nachlasskontakt nicht kann, einmal ja sich bei Ihrem Konto anmelden, er kann auch nicht Ihre Nachrichten lesen und er kann auch nicht Freunde entfernen oder neue Freundschaftsanfragen versenden. Konten im Gedenkzustand, die stellen laut Facebook für Freunde und Familienangehörige eine Möglichkeit dar, sich gemeinsam an einen verstorbenen Menschen zu erinnern. Und mit Gedenkbeiträgen in Profilen im Gedenkzustand können Freunde und Familienangehörige unter anderem Geschichten posten, Geburtstag gedenken und Erinnerungen teilen. Und Facebook hat auch angekündigt, diese Funktion allen Facebook-Nutzern zur Verfügung zu stellen, schränkt aber auch ein, dass möglicherweise Sie noch nicht in allen Profilen im Gedenkzustand alle Funktionen sehen können. Naja, was dieses Urteil und die Debatte über digitalen Nachlass zeigt, es lohnt sich auch Gedanken darüber zu machen, was mit meinen digitalen Spuren, mit meinen digitalen Daten und mit meinen digitalen Konten im Netz passiert. Viele Plattformen bieten dazu eine Funktion an, man muss sich nur einmal darum kümmern. Corporate Influencer. In das Thema möchte ich mit Ihnen in diesem Tech-Briefing abtauchen, denn wenn wir uns grundsätzlich mit der Frage beschäftigen, wie der Digitalwandel und die Digitalisierung auch Unternehmen treffen, dann müssen wir uns auch mit diesem Aspekt der Unternehmenskommunikation beschäftigen. In dem folgenden Gespräch, da werden Sie hören, dass sich für Unternehmen in der digitalen Welt eine echte Chance eröffnet, wenn sie das Thema Corporate Influencer aktiv annehmen und selber aktiv ausgestalten. Denn jedes Unternehmen, egal ob jetzt groß oder klein, hat eigene Corporate Influencer. Manchmal weiß man es einfach nur noch nicht als Unternehmen. Das fängt schon mal mit einer kleinen WhatsApp-Nachricht an einen Mitarbeiter an. Die Unternehmen wollen das manchmal auch gar nicht wahrhaben oder stellen sich strukturell sogar dagegen. Was das bedeutet und warum das nicht unbedingt klug ist, das erklärt uns jetzt Dr. Kerstin Hoffmann. Die Unternehmenskommunikatorin beschäftigt sich mit Marketing im digitalen Wandel und ist Autorin des aktuellen Buchs Markenbotschafter – Erfolg mit Corporate Influencern. Guten Morgen, Kerstin Hoffmann.
Guten Morgen.
Ich würde als erstes gerne mit Ihnen eine kleine Begriffsklärung zum Thema Corporate Influencer machen, denn ich glaube, das Wort Influencer, das lenkt erst einmal von dieser Bedeutung ein bisschen ab. Da hat ja nämlich gleich jeder Instagram-Stars vor Augen, die sind ständig auf Reisen, ständig am Sport treiben, ständig neue Produkte, die sie in die Kamera halten, die sie erhalten haben. Einige empfinden das als sehr oberflächlich. Da wird ja das Ich so zum Geschäftsmodell. Darum geht es hier ja nicht. Was genau sind Corporate Influencer?
In meinem Verständnis sind Corporate Influencer oder man könnte auch sagen Mitarbeiter-Markenbotschafter sichtbare Menschen aus dem Unternehmen, die von Kunden, Interessenten der Community als Unternehmensvertreter wahrgenommen werden.
Also das ist ganz interessant. Also das ist schon eigentlich etwas, was sowieso schon da ist, aber vielleicht nicht von einem strukturierten Prozess begleitet wird, wenn man sich mit dem Thema Corporate Influencer noch nicht für sein Unternehmen beschäftigt hat.
Ja, und das genau ist der Grund, warum heute jedes Unternehmen um dieses Thema gar nicht herumkommt. Mitarbeitende sind bereits präsent, werden angesprochen in sozialen Netzwerken. Das heißt, Unternehmen haben Corporate Influencer, ob sie wollen oder nicht. Aber wenn sie sich mit diesem Thema auseinandersetzen, wird's besser, weil Bewusstsein auf allen Ebenen vorhanden ist. Und übrigens, es wird für alle Beteiligten, das heißt für die Personen selbst und auch für das Unternehmen, sicherer.
Dann würde ich das auch gerne jetzt mal so die einzelnen Aspekte vertiefen. Das Ganze, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, hat ja auch was mit dem Digitalwandel zu tun, der einen großen Einfluss auf die Art hat, wie wir kommunizieren. In Ihrem Buch, da schreiben Sie ja, dass es weg vom Senden und Empfangen von Unternehmensbotschaften geht hin zu den Gesprächen. Das ist ja eigentlich dann auch so ein großer Wandel, weil das so im Unternehmenskontext ja auch erstmal gelernt werden muss, oder?
Ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Wenn man anfängt mit Unternehmen an Corporate Influencer oder mit Menschen in Unternehmen an Corporate Influencer Strategien zu arbeiten, dann stellt man fest, dass das Gleiche passiert, was man oft auch beobachtet, wenn man anfängt an Content Strategien zu arbeiten, dass die nämlich plötzlich anfangen, in Sender-Empfänger-Kategorien zu denken. Also was können wir aussenden, was können wir möglichst weit verbreiten, dass unsere Zielgruppe interessiert. Und das gilt eben auch für das Thema Corporate Influencer. Da herrscht dann die häufige Fehleinschätzung, dass Mitarbeitermarkenbotschafter dazu da wären, möglichst großflächig Werbebotschaften für das Unternehmen weiterzuteilen, die das Unternehmen irgendwie in Facebook oder LinkedIn veröffentlicht hat. Und darum geht's ja eben genau nicht. Die Menschen sind ja schon in Gesprächen mit anderen Menschen. Und übrigens auch, was man auch berücksichtigen muss, dass die Zielgruppe oder die Gesprächspartner sich aussuchen, über welche Kanäle sie ein Unternehmen ansprechen. Und im Zweifel, wenn sie gerade ein aktuelles Anliegen haben und die kennen jemanden, von dem sie wissen, der arbeitet da und die sind mit dem auf Instagram verknüpft, dann nutzen die vielleicht die Privatnachrichten in Instagram oder über Twitter oder über LinkedIn in dem Messenger. Und dann sind wir auch schon mitten in Rechtsfragen. Denn auch solche Fragen sind zu klären. Worüber darf ich denn überhaupt antworten? Darf ich mit einem Kunden über WhatsApp einfach so kommunizieren in professioneller Hinsicht? Also da gibt's ganz, ganz viel zu klären. Und übrigens, das gibt es auch zu klären, wenn man keine Corporate Influencer Strategie hat. Nur weil man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt, heißt das nicht, dass da Themen sind, die man dringend sich anschauen müsste.
Ich glaube, wie man sozusagen das eigene Unternehmen Corporate Influencer Fit macht, das schauen wir uns gleich nochmal an. Vorher würde ich gerne vielleicht mal auf so ein paar Leuchttürme blicken. Was sind denn so aus Ihrer Perspektive gute Beispiele? Wo wird das vielleicht schon gut umgesetzt, dieses Thema?
Es gibt ja einige sehr bekannte Beispiele, etwa die Telekom-Botschafter, die ja interessanterweise eine Graswurzelbewegung sind. Also da haben ja Mitarbeitende selbst gesagt, wir wollen Markenbotschafter, Mitarbeitermarkenbotschafter sein. Und dann gibt es natürlich Leuchttürme, da würde ich herausragende Menschen aus dem Unternehmen sehen. Einige davon habe ich ja in meinem Buch interviewt oder beschrieben und als sehr gutes Beispiel immer wieder genannt wird beispielsweise Tina Müller von Douglas, die sich übrigens auch sehr, sehr traut, Persönliches zu kommunizieren. Einmal beispielsweise Fürsorge für die Mitarbeitende, aber auch eine persönliche gesundheitsbedingte Auszeit, die sie in diesem Jahr hatte. Joe Kaeser wird natürlich immer wieder genannt. Dann gibt es welche, die das schon sehr lange machen, wie beispielsweise Dr. Jörg Ehmer von Apollo Optik oder Menschen, die ihre Sichtbarkeit als selbst aufgebaute oberste Markenbotschafter nutzen, um sich für Benachteiligte einzusetzen, also beispielsweise Sina Trinkwalder von Mano Mama. Dann gibt es natürlich auch ein sehr bekanntes Beispiel, die Otto-Job-Botschafter, die jetzt ja seit einigen Jahren schon unterwegs sind und die sich auf das Thema Arbeitgebermarke fokussieren. Und die Beispiele werden mehr und sie werden natürlich auch differenzierter. Man muss immer gucken, was ist denn da tatsächlich gemeint? Was steht denn dahinter? Oder beispielsweise Daimler, die ja mit Sascha Pallenberg jemanden eingestellt haben, der schon Influencer war, ein sehr bekannter Blogger und der jetzt zum Corporate Influencer geworden ist. Oder Microsoft, die wirklich auf allen Ebenen ihre Mitarbeitenden ermutigen, das zu betreiben. Oder die DATEV beispielsweise im B2B-Bereich, die auch ein Corporate-Influencer-Programm haben und mit Julia Bangert auch eine sehr sichtbare Vorständin.
Da merkt man auch schon, ist jetzt nicht nur ein Thema für die Chefebene, sondern das geht auch quer durchs Unternehmen. Aber warum ist das auch ein so wichtiges Thema nicht nur für große Konzerne, sondern auch für den Mittelstand oder kleine Betriebe?
Ja, gerade kleine Betriebe sind ja meistens oder häufig sehr gut vernetzt, auch wenn wir jetzt über regionale oder lokale Handwerksbetriebe sprechen, sind die ja tatsächlich sehr, sehr gut vernetzt. Und ich glaube, in den vergangenen Monaten hat wirklich auch der letzte Mensch im letzten Unternehmen gemerkt, dass man ohne digitalen Austausch gar nicht klarkommt, dass man auch die Interessenten, die Kunden über digitale Medien aktuell informieren muss und dass oft ein großer Informationsbedarf ist. Und deswegen sind natürlich auch kleine und mittlere Unternehmen sehr gefordert, sich in digitalen Medien wiederzufinden und ansprechbar zu sein. Und natürlich ist es auch so, dass bei Mittelständlern, Kunden, Interessenten, andere Stakeholder wissen, der oder diejenige arbeitet in dem Unternehmen. Und wenn die eine Frage haben, sprechen die Betreffenden eben an. Und es ist immer sicherer, wenn diejenigen dann wissen, wie sie antworten, wenn es eine gemeinsame Politik gibt, wie man damit umgeht, wenn Handlungs- und Kommunikationssicherheit besteht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich kann nicht einfach als einzelne Unternehmensangehörige jetzt anfangen, einen Service-Channel für das mittelständische Handwerksunternehmen auf WhatsApp zu etablieren, ohne dass da ein paar grundlegende Dinge geklärt sind.
Auf welche Vorbehalte stoßen Sie denn oft in Unternehmen, egal ob klein oder groß, sich stärker für das Thema zu engagieren?
Das ist interessant. Es gab, ich mache ja schon seit einigen Jahren mit Unternehmen Corporate Influencer Strategien und bis vor kurzem, so bis Anfang dieses Jahres, habe ich von Mitarbeitenden in Workshops häufiger gehört, ja, ich bin gut vernetzt, ja, ich möchte Corporate Influencer sein, aber bitte nicht in sozialen Netzwerken, bitte nicht in digitalen Medien, nur in physischem Kontakt. Das habe ich seit Beginn der Corona-Krise nicht mehr ein einziges Mal gehört. Das ist ganz interessant. Dann gibt es natürlich auf der Unternehmensleitungsebene Vorbehalte in rechtlichen Fragen. Was passiert denn, wenn die Mitarbeitenden sich sichtbar machen? Und da muss man einfach sagen, es ist viel sicherer, diejenigen, die schon sichtbar sind, zu unterstützen, als das zu ignorieren. Aber der weitaus häufigste Vorbehalt bezieht sich auf Ressourcen. Das heißt, haben wir denn Zeit, das zu machen? Was kostet das denn, so eine Strategie auf die Beine zu stellen? Wie viel Zeit der Mitarbeitenden wird denn da gebunden? Oder daddeln die jetzt plötzlich nur noch auf Facebook rum oder tauschen sich auf LinkedIn aus, ohne ihre eigentliche Arbeit zu machen? Das sind eigentlich typische Vorbehalte. Aber wenn man so einige Dinge im Vorfeld klärt, dann gelingt es meistens sehr schnell, da zu zeigen, was wirklich ansteht.
Oder vielleicht auch in der Abwägung mit den Zielen, die man auch erreichen kann, wenn man so diese Strategie gut aufsetzt und umsetzt. Was könnten dann so Benefits sein für Unternehmen oder welche Benefits beobachten Sie dann schnell bei Unternehmen, die das gut umsetzen und ihre Mitarbeiter befähigen?
Ja, das ist ein wichtiges Stichwort. Menschen und eben auch Entscheider in Unternehmen tun Dinge ja aus nur zwei Gründen. Entweder sie sehen eine große Belohnung darin oder sie sehen, dass es gefährlich ist, wenn man das nicht macht. Und deswegen geht es einmal darum, typische Ängste zu adressieren und zu sagen, was ihr da befürchtet, ist gar nicht so schlimm, aber an anderer Stelle solltet ihr hingucken. Aber man muss eben auch sagen, ein großer Vorteil einer aktiven Corporate Influencer Strategie ist eben nicht nur Handlungssicherheit, Rechtssicherheit, Unterstützung der Mitarbeitenden, sondern auch eine große Chance, Sichtbarkeit für das eigene Unternehmen zu erzielen oder die Sichtbarkeit zu steigern, Werte zu transportieren. Das sehen wir auch gerade in der Corona-Krise jetzt, dass nochmal dieses Thema Unternehmenskultur, Werte, wie gehen Unternehmen mit Mitarbeitenden um, wie gehen sie mit Kunden um, wie gehen sie mit Krisen um, das verbessert sich mit einer Corporate-Influencer-Strategie, Vertrauensbildung über sichtbare Personen. Und auch ein wichtiger Aspekt, Mitarbeitende, die das Ohr an der Community haben, sind auch zugleich Teile eines Frühwarnsystems im Krisenfall. Die hören nämlich über ihre direkten Kontakte unter Umständen viel eher, wenn irgendwas in die falsche Richtung geht. Das sind nur einige Aspekte. Es gibt viel, viel mehr Vorteile, aber das hat natürlich auch sehr viel zu tun mit dem individuellen Unternehmen, mit der Branche, mit der Art und Weise, wie man das Thema angeht. Ja, da gibt es ja ganz viele verschiedene Ausprägungen und Möglichkeiten.
Dann lassen Sie uns doch mal kurz draufschauen, wie kann ich sozusagen mein Unternehmen fit machen für das Thema Corporate Influencer? Also wie kann man tatsächlich eine Umgebung schaffen, in der alle Seiten davon profitieren?
Also zunächst mal gilt es wirklich, auf allen Unternehmensebenen Bewusstsein zu schaffen für das Thema, egal ob man es Corporate Influencer nennt, ob man es Mitarbeitermarkenbotschafter nennt, ob man noch niedrigerschwellig mit dem Thema Social Media Guidelines ansetzt, also zunächst mal Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, wir müssen uns mit dem Thema befassen und wir erkennen an, dass unsere Mitarbeitenden zum weitaus überwiegenden Teil bereits in sozialen Netzwerken ansprechbar und erkennbar sind und natürlich nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern auch im, und das gibt es ja selbst in diesen Zeiten, im physischen Kontakt. Das heißt, Mitarbeitende werden von der Community, von Kunden, von Interessenten bereits als Unternehmensvertreterinnen wahrgenommen und sind ansprechbar. Das ist mal der erste Schritt. Und dann zurückzutreten und zu sagen, wie sieht denn eigentlich unsere Kommunikationsstrategie aus? Inwieweit zahlt die auf die Unternehmensziele ein und inwieweit sind da bereits Köpfe aus dem Unternehmen eingebunden? Ich sehe immer noch Unternehmen, die auf ihrer Website nahezu nichts verraten darüber, wer eigentlich dahinter steht. Obgleich die Menschen ganz, ganz gut vernetzt sind. Ja, und das ist mal der erste Schritt, das Anerkennen und zu sagen, da hat sich was gewandelt und auch anzuerkennen in dieser Phase der, Sie haben es ganz am Anfang angesprochen, des digitalen Wandels und der fortschreitenden Digitalisierung, müssen wir jetzt auch in digitalen Medien nochmal ganz neue Wege gehen und uns auch unsere eigene digitale Kommunikationsstrategie unter Umständen nochmal neu anschauen.
Und die mögliche weitere Schritte, die haben Sie ja auch schön in Ihrem Buch verfasst und auch dargelegt. Und da sage ich erst einmal herzlichen Dank für die Einführung in das Thema, Kerstin Hoffmann.
Ja, vielen Dank, Daniel Fiene.
Mehr von Kerstin Hoffmann gibt es auf markenbotschafterschmiede.de. Kommen wir jetzt zu meinen High- und Lowlights der Woche. Mein Highlight der Woche beschäftigt sich mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG. Jetzt im Oktober gilt es 3 Jahre. Das Ziel ist es ja, dass Hasskriminalität in sozialen Netzen eingedämmt wird. Es verpflichtet die Anbieter von Plattformen, die mindestens 2 Millionen Nutzer haben, dass Beschwerden über rechtswidrige Inhalte nicht nur entgegengenommen werden, sondern auch, dass sie, wenn es rechtswidrige Inhalte sind, rasch gelöscht werden oder dass der Zugang dazu gesperrt wird. Und mein Highlight ist, dass wir jetzt mal erfahren, wie gut das NetzDG funktioniert aus Sicht der Regierung. In unserem The Pioneer Briefing aus der Hauptstadt von diesem Mittwoch, da können Sie ein Fazit lesen. Das Gesetz, das Social-Media-Plattformen zur Prüfung von Beschwerden und zum Entfernen strafbarer Inhalte zwingt, das Gesetz hat nach Ansicht der Bundesregierung nicht zu übermäßig vielen Löschfällen geführt. So steht es in einem Bericht von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD. Der liegt uns bei The Pioneer vor und wurde auch gestern im Bundeskabinett beraten und somit gibt es keine Anhaltspunkte für ein Overblocking. Laut Bericht kommen die Anbieter in den meisten Fällen zu dem Ergebnis, dass der Inhalt auf eine Beschwerde hin nicht zu löschen ist. So wurde im Schnitt bei Schwankungen zwischen den Anbietern nur ein eher geringer Anteil von ca. 20% der gemeldeten Beiträge entfernt oder gesperrt. Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass die mit dem Gesetz verfolgten Ziele in erheblichem Umfang erreicht worden sind. Und wenn man auch mal so auf die Stimme der Kritiker hört, da ist seit einigen Monaten auch nicht sehr viel zu hören. Kommen wir zu meinem Lowlight der Woche. Es steht nicht gut um die digitale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Das erfahren wir im Digital Riser Report. Deutschland schneidet im Vergleich zu anderen Industrienationen sogar besonders schlecht ab. Die Studie, die schaut sich an, wie sich die digitale Wettbewerbsfähigkeit von 140 Ländern weltweit in den vergangenen 3 Jahren entwickelt hat. Und das Ergebnis: unter den G7-Staaten liegt Deutschland auf dem vorletzten Platz. Insgesamt hat Deutschland 52 Ränge verloren. Nur Italien schneidet noch schlechter ab. Düster sieht es auch im Vergleich der G20-Staaten aus. In dieser Gruppe gehört Deutschland neben Italien und Indien ebenfalls zu den Schlusslichtern. Schauen wir mal auf mein Update der Woche. Sie wissen, wir bleiben hier im Tech-Briefing für Sie an unseren Themen dran. Vor zwei Wochen, da haben wir über den Streit zwischen dem Spielehersteller Epic Games mit Apple gesprochen. Im Kern geht es ja um die Anteile, wie viel Geld Apple bei Transaktionen über Apps, die über den eigenen App Store geladen worden sind, einbehält. Und jetzt kam die überraschende Wendung. Am Dienstag hat Apple Klage gegen Epic Games, den Machern von Fortnite, eingereicht. Apple verlangt sogar Schadenersatz mit dieser Begründung. Apple wirft Epic Games Provisionsdiebstahl vor. Epic würde sich, Zitat, als moderner Robin Hood darstellen, sei aber in Wirklichkeit ein Unternehmen mit Milliardenumsätzen und schlicht nicht bereit, etwas für den gewaltigen Nutzen zu zahlen, den es aus dem App Store ziehe. Zitat Ende. Apple sieht es so, Epic habe einen Nutzungsvertrag gebrochen, der für jeden Entwickler in gleicher Weise gelte. Es ging also nicht um hehre Ziele, wie Epic suggeriere, sondern nur um einen ganz banalen Streit um Geld. Dabei sei Apple nun ein Schaden entstanden, den Epic erstatten müsse. Aber wie hoch dieser Schaden ist, dazu sagt Apple erst einmal nichts. Das letzte Wort scheint hier noch nicht gesprochen zu sein. Wenn Sie nochmal in das Thema abtauchen möchten, die entsprechende Tech-Briefing-Folge verlinke ich Ihnen auch in den Shownotes. Mein Kopf der Woche, das ist Nakima Steffelbauer. Sie ist unser Gast bei der kommenden Female Founders Edition. Die findet in der übernächsten Woche statt und Sie können live dabei sein. Erst möchte ich Ihnen aber Nakima Steffelbauer vorstellen. Sie ist die Gründerin von Frauenloop, Speakerin, Autorin und auch Venture Fellow bei Included VC. Und ich muss sagen, sie ist eine echte Pionierin in den Feldern Frauen in Tech, Diversity in der Startup-Branche, Tech Hiring, Tech Promotion und People of Color in Tech. Nach ihrem Studium und ihrer Promotion an der Harvard University und der Brown University, da wollte sie eigentlich Diplomatin werden. Es hat sie in die Startup-Welt verschlagen und es hat ihr wirklich nicht geschadet. 2016 hat sie die Berliner NGO Frauenloop gegründet. Dort gibt es einen 9-monatigen Programmierkurs für unterrepräsentierte Frauen. Also wenn Sie zum Beispiel ohne Universitätsabschluss, mit Migrationshintergrund oder Asylbewerberin sind oder über 35 Jahre. Und diesen Kurs, den haben bereits über 200 Frauen absolviert. Dabei unterstützt Nakima die Frauen auch beim Einstieg in Unternehmen oder bei der Neugründung. Und ihre Sicht auf das Gründen, die erzählt sie uns in dieser Ausgabe der Female Founders Edition. Wenn Sie live dabei sein möchten, Tickets gibt es über thepioneer.de. Wenn Sie auf Veranstaltung klicken, die Female Founders Edition, die ist am Montag, den 21. September von 17 bis 18 Uhr hier an Bord der Pioneer One, unserem Redaktionsschiff in Berlin. Ich würde mich da sehr freuen, wenn wir uns dann auch wieder persönlich treffen. Das war das Tech Briefing für diese Woche. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung im Podcast-Verzeichnis von Apple Podcasts freuen. Dann finden auch andere diesen Podcast. Wenn Sie über eine andere App hören und Sie mir schreiben möchten, total gerne. techbriefing@mediapioneer.com ist die E-Mail-Adresse. Die packen wir auch nochmal in die Shownotes. Die nächste Ausgabe gibt es dann am kommenden Donnerstag wieder. Mein Name ist Daniel Fiene und dann starten wir gemeinsam in die digitale Zukunft.